Ja, vielen Dank. Okay. Ja, habt ihr alle noch einen Sitzplatz gefunden? Hier vorne werden sogar auch noch welche frei. Kann einer hinten noch die Tür noch zumachen? Nach vorne? Kann einer noch die Tür vorne noch einfach noch zumachen? Das wäre super. So. Ja, ich möchte heute über etwas predigen und bin selber noch nicht so ganz genau mir bewusst, wo die Reise jetzt so hingeht. Und ich möchte gerne über die Jugend- und Teenagerzeit von Jesus reden. Und leider hat uns die Bibel nur einen einzigen kurzen Bericht darüber überliefert. Ist da hinten noch was zu klären? Ist da hinten noch was zu klären oder könnt ihr hinten noch die Tür noch vielleicht zumachen? Das wäre voll nett. Dankeschön. Ja, leider berichtet uns die Bibel nur ein einziges Erlebnis, was Jesus hatte als Teenager. Und nur weil die Bibel ansonsten nichts weiteres darüber berichtet, heißt das natürlich nicht, dass da nichts weiteres passiert ist. Denn wir wissen, der Herr ist das älteste Kind der Familie. Und er hat noch auf jeden Fall mitbekommen, wie vier weitere Brüder geboren worden sind und auch noch Schwestern. Also wie viele wissen wir nicht, aber wenn es schon von Schwestern die Rede ist, dann waren es ja mindestens zwei. Es war also eine mindestens neunköpfige Familie und da ist natürlich immer irgendwas passiert und da wird immer irgendwas los gewesen sein. Und gerade wissen wir natürlich auch, dass ja in keinem Leben irgendwie die Teenagerjahre so irgendwie ganz spurlos an uns vorbeigehen, sondern da passiert ja wirklich, da passieren in der Kindheit und in den Jugendjahren passieren so die wirklich entscheidenden Dinge, die uns geprägt haben. Und auch wenn es jetzt nur eine Sache ist, irgendwas mit euch zwei, ihr seid die ganze Zeit irgendwie, ja? Sonst sagt mal eben, wenn irgendwie jetzt noch was schwierig ist. Okay. Okay, Entschuldigung. Ich dachte jetzt nur, ihr wart ja immer so wild am Gestikulieren, dass hier irgendwas noch wäre. Ja, und diese Jugendzeit von Jesus, mancher stellt sich das vielleicht auch so vor, dass da irgendwie, auch wer weiß, welche Dinge vielleicht auch passiert wären, dass er irgendwie, keine Ahnung, so ein Kind immer schon so mit auffällend paranormalen Fähigkeiten war und alle immer schon sagen, oh, das ist der total besondere, merkwürdige Junge. Auch das wird so nicht ganz gewesen sein, denn als er zum ersten Mal predigt in Nazareth, da sind die Leute in Nazareth eher total verwundert. Moment, warum predigt er jetzt plötzlich? Das ist doch der Sohn von dem Zimmermann. Und wir kennen auch seine ganzen Brüder und seine Schwestern. Und warum predigt er jetzt plötzlich überhaupt? Und warum überhaupt auch noch so gut und so anders und so besonders? Irgendwie ist da doch relativ viel im Verborgenen passiert. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht viel, also dass da nicht doch auch Sachen passiert sind, was er so gemacht hat. Und diesen einen Bericht, den wir nun mal haben nur, den möchte ich gerne mal mit euch lesen. Auch wenn es nur ein einziger Bericht ist, so sollen wir trotzdem vielleicht mal gucken, gerade ist er vielleicht auch besonders wertvoll, was sagt uns Gottes Wort dazu? Lukas 2, 41 bis 52. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunte aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, was er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ihr lieben Eltern, sind ja einige hier. Wer hat schon mal sein Kind verloren? Irgendwo und es gesucht?
1, 2, 3, 4, 5,
ja, doch. Ja, das sind schon einige. Und wer das schon mal erlebt hat, es ist ein bescheidenes Gefühl. Und dieses Gefühl steigert sich im Laufe der Zeit. Also wenn irgendwie umso länger die Suche dauert, umso ätzender ist das Gefühl, ach du Schreck. Wir haben ja vielleicht auch alle zu viel Krimis gelesen oder Fernsehen geguckt oder irgendwie schlimme Nachrichten gehört, dass da auch mal sowas auch wirklich passiert und auch Kinder mal nicht wiedergefunden werden. Vor 3 Jahren hatten wir hier die Blumenwiese, das war die Frauenkonferenz der Vineyard und wir durften Gastgeber sein. Das hieß für uns Männer, dass bei dieser Frauenkonferenz hier im Kultschock das ganze Wochenende für uns hier Kultschockverbot war. Und so hatten wir uns halt mit einigen Männern überlegt, wir fahren nach Münster, machen einen schönen Ausflug, konnten dort bei den Jesus Fix Münstern umsonst übernachten, haben abends Spagbollo gekocht und noch Halligalli gespielt und tagsüber waren wir im Zoo in Münster. Und wir standen da so zusammen und dann plötzlich war der Oscar weg. Und ich so, Moment, der war, der hat doch eben dann noch so Salzbrezeln gefuttert, irgendwie aus der Dose da. Wo ist er denn jetzt hin? Und wir waren so am Nashorngehege. Das war jetzt auch nicht besonders schwer. Also für das Nashorn, das kam da nicht raus, aber ein Dreijähriger hätte da problemlos reingehen können. Und dann fängt man schon an, so zu gucken. Und wenn man dann guckt und guckt und guckt und sieht ihn nicht, dann so langsam, dann merkt man, okay, wo ist er, wo ist er? Okay, Helena, du gehst da lang, Felix, du gehst da lang. Und dann teilte sich der Weg und am Ende von beiden Richtungen, rechts und links, war jedes Mal ein Spielplatz. Also beides natürlich irgendwelche Ziele, die ein Dreijähriger intuitiv ansteuern könnte. Oder natürlich noch das Nashorngehege. So, einer rechts, einer links. Wir gucken überall rum und finden ihn auch so ohne weiteres nicht. Das Ende der Geschichte, er ist ja auch heute hier, saß in einem Spielplatz oben in so einer Bude, in so einem Türmchen, hat sich einfach ganz still hingesetzt. Ja, es waren noch einige andere Väter da, die zwischendurch dann auch mal panikartig ihre Kinder suchten, weil sie die verloren hatten. Aber ich stelle mir vor, Maria und Josef, vielleicht dachte mir jetzt, ja gut, der war ja 12. Okay, 12 Jahre, da macht man sich nicht so eine Sorgen, aber es sind hier 3 Tage, die am Suchen sind. Man weiß jetzt nicht genau, was sie mit den ganzen anderen kleinen Geschwistern von Jesus gemacht haben. Vielleicht hatten die ein super gut verzweigtes Babysitternetz, dass sie gesagt haben, okay, die anderen 6 bleiben oder 7 oder 8 oder 9 oder 10, die bleiben irgendwo in Nazareth bei den irgendwelchen Bekannten oder Verwandten. Vielleicht hatten die aber auch noch irgendwie mit dabei und suchen dann ihr Kind. Jetzt will ich das Szenario noch so ein bisschen beschreiben, was da gerade los war. Da war gerade das Passafest. Jerusalem war damals so die große Stadt in der ganzen Gegend, hatte aber in Anführungsstrichen nur 60.000 Einwohner, was ja jetzt nicht so super viel ist für unsere Verhältnisse, aber für die damalige Zeit halt schon. Aber zur Zeit des Passafestes kamen ungefähr 1 Million Pilger in die Stadt. Nach dem Gesetz des Mose war es so, dass eigentlich jeder männliche Israelit ab dem 13. Lebensjahr zu allen 3 großen Festen nach Jerusalem kommen sollte. Das war das Laubhüttenfest, das war das Pfingstfest und halt auch das große Passafest. Jetzt haben sich die meisten davon auch gesagt, okay, die Entfernungen sind so groß, wir machen das Passafest, das nehmen wir mit. Und die Greise und die Minderjährigen, die mussten also unter 12 oder unter 13, mussten eigentlich noch nicht unbedingt mit. Auch die Frauen mussten nicht unbedingt mit, aber die sind natürlich trotzdem mitgegangen. Sklaven und kranke Menschen mussten auch nicht mit. Aber ansonsten waren alle auf dem Weg nach Jerusalem. Und diese Zahl 1 Million ist so ein bisschen auch von Geschichtsbüchern so bestätigt zur damaligen Zeit. Und allein von der Menge der Opferlämmer, die an dem Wochenende geschlachtet wurden in der Stadt, 250.000. Da waren also nicht nur viele Menschen, sondern auch noch viele Tiere, die in der Stadt waren und ein Tohuwabohu. Ich stelle es mir vielleicht vor, ich war noch nicht da, aber wie es vielleicht auf dem Oktoberfest in München ist und wenn du da deinen 12-Jährigen vermisst und er hat kein Handyempfang und du hörst 3 Tage nichts von dem, dann machst du dir echt Sorgen. Und jetzt sagt Maria das, was, glaube ich, jede Mama in dem Moment sagen würde. Kind, wie konntest du uns das antun? Wie konntest du uns das antun? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Das Erste, was man eigentlich so gar nicht auslegen kann, dass Jesus irgendwie sich gar nicht dafür entschuldigt, sondern er verwundert ist. Warum habt ihr mich denn gesucht? Vielleicht ist er davon ausgegangen, ja, oder er ist davon ausgegangen, dass sie wussten, dass er irgendwie da ist. Und dann ist aber diese Antwort, die sie nicht verstehen, ist total stark. Und auf die möchte ich mal gerne heute eingehen. Und das soll eigentlich heute so auch das sein, was du mitnehmen sollst. Er sagt Folgendes. Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und diese Aussage, also Maria und Josef haben sie nicht verstanden, weil sie haben ja gerade, Maria hat ja gerade noch gesagt, dein Vater und ich, wir haben dich hier mit Schmerzen gesucht. Und er sagt, ja, aber ich muss doch da sein, wo mein Vater ist. Das ist vielleicht auch gerade Josef gegenüber vielleicht nicht gerade so total charmant, das so zu sagen. Aber er hat auch gesagt, ja, wieso, das ist doch, ich bin doch Schreiner, ich bin doch aus Nazareth, das ist hier, warum im Tempel? Sie haben es irgendwie nicht verstanden. Und wir als schlaue Bibelleser denken so, ja, warum? Das war doch irgendwie klar, was Jesus meint. Aber für sie war das nicht klar, denn zu dem Zeitpunkt hätte keiner irgendwie gesagt, dass Gott sein leiblicher Vater ist. Keiner hätte gesagt, Gott ist mein Papa. Im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott so der Vater der Schöpfung ist. Oder halt auch gesagt wird, dass er, dass das Volk Israel, so dass ja quasi der Erstgeborene unter dem unter den Völkern ist. So als Volk hat man gesagt, okay, da ist Gott irgendwie ein Vater. Aber dass der Einzelne sagt, Gott ist mein Papa. Und das ist schon echt irre, dass ein Zwölfjähriger das so sagen kann. Ich muss doch da sein, wo mein Papa ist. Und das ist so der erste Punkt. Jesus ist 12 Jahre alt und weiß schon, wer er ist. Klar, er ist ein besonderes Kind. Klar, er hatte eine besondere Geburt. Klar, bei meiner Geburt war auch kein Chor mit Engeln dabei. Hat mir immer von meiner Mutter nie von erzählt, wenn es so gewesen wäre. Und es kamen auch nicht irgendwie Könige aus dem Morgenland mit reichen Geschenken. Klar, er war ein besonderes Kind und das wird auch sicher bei Lukas deutlich. Und doch ist er auch ein normaler Junge und er weiß, Gott ist mein Papa. Und ich glaube, das wäre einmal super, wenn das bei dir sitzen würde. Und das ist auch eines der Dinge, die wir im Kindergottesdienst predigen, die wir ihnen Kindern mit auf den Weg geben wollen. Gott ist dein Freund. Gott ist die Lösung. Gott ist nicht das Problem. Hier ist der Ort, wo du angenommen bist. Hier ist der Ort, wo du auch noch bevor du irgendwas geleistet hast, noch bevor du einmal Spülmaschine ausgeräumt hast oder eine gute Note mit nach Hause genommen hast oder einen Erfolg im Job hattest, du bist angenommen und du bist geliebt, so wie du bist. Und das ist so entscheidend, zu wissen, wer man ist. Es ist eine der großen philosophischen Fragen. Wer bin ich? Und Jesus beantwortet diese Frage so. Gott ist mein Papa und ich bin der Sohn Gottes und definiert sich darüber und er weiß das. Und ich glaube, es ist so wichtig und wer das als Kind vielleicht nicht so erlebt hat und auch gerade auch vielleicht bei seinen eigenen Eltern nicht so erlebt hat, dass er angenommen ist, dass er bestätigt wurde. Das ist wie so ein Betriebssystem, was in den ersten 3 Jahren aufgespielt wird. Und wenn das einigermaßen sitzt, wenn das einigermaßen fest drin ist und reibungslos läuft, dass du weißt, ich kann immer zu Mama und Papa kommen, ich kann immer zu Gott kommen, ich bin dort immer angenommen, ich bin dort geliebt. Wenn das irgendwie in den Kindern drin ist, dann klappt irgendwie auch irgendwie der Rest. Dann kommt man irgendwie auch hinter durchs Leben, wenn das so eine Basis ist. Manchmal kommt einem das so vor, als wäre das vielleicht schon, als würden wir das vielleicht zu viel sagen. Aber ich glaube, man kann es nicht häufig genug sagen. Es ist irgendwie das, was so sitzen muss. John Wimber, ein großer, berühmter, ich finde auch sehr, sehr guter amerikanischer Prediger, hat ganz am Ende von seinem Leben gesagt, und er hat ganz viele prächtige, auch übernatürliche Wunder erlebt. Und er sagte ganz am Ende von seinem Leben, ihm fällt es immer noch so schwer zu glauben, dass Gott ihn mag. Es wird das ganze Leben so angegriffen, so hinterfragt, der Wert in uns. Und ich glaube, so können wir es gerade unseren Kindern in den ersten 3 Jahren, aber auch darüber hinaus und auch uns Geschwistern und selbst so viele von euch, die das irgendwie innerlich immer noch so zerrissen sind an dem Punkt, vielleicht nicht häufig genug sagen. Das ist das, was wir sind. Ein Kind Gottes zu sein. Und das reicht, Und das ist irgendwie, auch wenn wir das drin haben, dann haben wir eigentlich fast alles erreicht, was man erreichen kann. Natürlich kommt auch noch viele andere Dinge drumherum, aber das ist das Fundament, das ist das Betriebssystem, das ist das, was uns auszeichnet. Und ich glaube, dass das, wenn du das richtig tief weißt, dann kannst du es, und auch als Kind schon erlebt hast, so geil ist das, wenn Menschen das schon als Kinder erleben, dann kannst du es kaum noch vergessen. Vor vielen Jahren hatte uns ein Ehepaar angerufen, hier aus der Gegend, und gefragt, ob wir uns mal mit dem Sohn zusammensetzen können. Der Sohn ist gerade aus Berlin hier wieder angereist. Ja, okay, was denn los? Ja, der hat totale Probleme. Und dann sind wir da hingefahren mit ein paar Leuten, und der hatte tatsächlich totale Probleme. Sein Leben total runtergerockt in Berlin, so in der GABA-Szene, damals irgendwie richtig versackt. Und seine Freunde hatten ihn irgendwie dann plötzlich da auf so einen Horrortrip draufgebracht und ihm die Wohnung total zerstört. Und er wusste, dass er halt auch aus dieser Clique jetzt gerade rausgeflogen ist. Und dieser junge Mann sagte, dass er in Berlin war und sein Leben gerade so völlig in die Binsen gegangen ist. Also der Freundeskreis ihn quasi rausgeschmissen hat, seine Wohnung kaputt ist, dass er auf einer Bank saß, mitten in der Nacht, und plötzlich es ihm einfiel. Jesus. Stimmt, da war doch was. Und ich glaube auch manche Kinder, auch Kinder von uns, wenn die vielleicht Zeiten erleben, wo sie ganz viel Mist machen und wo Phasen kommen, wo wir irgendwie uns Sorgen machen oder auch überhaupt nicht damit einverstanden sind, was sie machen. So glaube ich doch, es ist ein Fundament, es ist ein Betriebssystem, dass sie wissen, Jesus ist noch da. Und ich glaube, dass sie, wenn sie in große Probleme mal kommen, ich glaube, ich wünsche es ihnen, dass das Erste ist, was sie tun, ist beten. Okay, da war doch noch was, wenn die Not da ist, und dann wissen, an wen sie sich wenden können. Ich finde das total wichtig, und es ist für jeden Menschen wichtig zu wissen, wer er ist. Und das ist diesen Wert, und dass ein Mensch wertvoll ist, dass er ein Kind Gottes ist, dass er einmalig ist. Wir singen so viel davon, und wir können nicht genug davon singen. Jedes Kind und eigentlich auch fast jeder Erwachsene lebt davon, dass er irgendwie Lob und Anerkennung in seinem Leben bekommt. Jetzt im Teencamp, ich hatte schon mal davon erzählt, da waren auch eine Flüchtlingsfamilie auch mit dabei, und einige haben in der Küche mitgearbeitet, und sie haben so viel grandioses Lob bekommen für das, was sie da gemacht haben, und sie haben noch einen Nachtisch extra gebacken, bis tief in die Nacht, bis 3 Uhr nachts hatten die für uns einmal da gebacken. Noch so eine kurdische Gebäckspezialität, turbosüß. Und sie haben sich echt noch Sorgen gemacht, auch ob das überhaupt einer isst, hinterher mag das keiner. Und die haben so viel Lob bekommen, und sie haben das aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Wenn du endlich mal wieder Lob und Anerkennung bekommst, wenn du es vielleicht Jahre nicht bekommen hast. Man sagt, dass gerade viele Kinder irgendwie das häufig irgendwie, keine Ahnung, 9-mal am Tag hören, was an ihnen Kacke ist, und einmal am Tag ein Lob. Ah, ihr Lieben, und ich muss mich da selber auf die eigene Zunge beißen, es ist eigentlich schwierig, es wäre eigentlich gut, wenn es andersrum wäre. Wenn wir loben, loben, loben. Und Lob ist immer so, wenn du es so konkret wie möglich machen kannst. Nicht, du bist aber ganz toll, das hilft eigentlich keinem was. Aber wenn du sagst, das Bild, was du da gemalt hast, und hier das Schlüsselloch, dass du das so im Detail gemalt hast, und die Fahne oben auf der Burg, die ist dir richtig toll gelungen. Lob so konkret wie möglich. Ich kenne keinen Menschen, der zu viel gelobt wurde. Konkret, konkret loben. Und voll machen damit. Es ist auch gleichzeitig für unsere Kinder ein Spiegelbild dessen, dass sie wertvoll sind und wie Gott sie sieht. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, das, was Jesus sagt als 12-jähriger Junge. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und das ist so eine der zweiten großen philosophischen Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Und ich glaube, das ist er. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Die meisten oder ganz viele Bibelübersetzungen übersetzen das so, ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Und das bezieht sich auf den Tempel und wird da so übertragen. Und das ist ja auch ein Aspekt, der richtig ist. Ich muss irgendwie auch in dem Haus meines Vaters sein, im Kultschock, in der Gemeinde, in der Kirche, im Tempel. Aber wenn man so die Übersetzungen nimmt, die manchmal ein bisschen sperriger zu lesen sind, aber vielleicht noch so ein bisschen versuchen, das noch wortwörtlicher zu übersetzen, wie zum Beispiel hier die Schlachterübersetzung, die übersetzen das so, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und ich glaube, es ist noch viel, viel mehr. Es geht darum, nicht, es wäre ganz gut, wenn ich mich da auch auskenne, oder ich muss das auch mit berücksichtigen, was mein Vater so will, sondern, oder nicht ich sollte, sondern ich muss da drin sein. Da muss ich mich auskennen. Ihm muss ich gehorsam sein. Das zieht sich durch die gesamte Evangelien, immer wieder von Jesus berichtet wird, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich sage das, was der Vater mir sagt. Und bis zum Kreuz ist er in dem, was des Vaters Sache ist. Es gibt so englische Bibelübersetzungen, die übersetzen, das finde ich irgendwie auch eigentlich ganz cool. Wir sagen, in my father's business. Ich muss das Geschäft meines Vaters übernehmen. Auch das ist gut. Und das gilt auch für mich und das gilt auch für dich. Das ist das, worum es geht. Du sollst das Geschäft deines Vaters machen. In der Stelle, wo du gerade bist. Und da drin sein. Ja, das ist so das Zweite, was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, was wir auch hier immer predigen. In unseres Vaters Geschäft zu sein, in den Dingen zu sein, die unseres Vaters sind. Wer bin ich und was ist der Sinn meines Lebens? Ein Wort noch dazu. Jetzt ist ja so ein 12-Jähriger. Wie kommt er zu dieser Erkenntnis? Okay, Jesus irgendwie ist schon irgendwie was Besonderes, keine Frage. Und trotzdem gibt uns hier auch Lukas so einen kleinen Einblick darin, dass er sich zu den Lehrern setzt, dass er zuhört, dass er Fragen stellt und dass er auch schon extrem coole Antworten gibt. Und ich glaube, dass das halt auch einer der Punkte ist, die wir machen sollten. Wir sollten zuhören bei Gott. Das Lernen, auch Gottes Stimme direkt zu hören. Nicht nur über den Predigt, nicht nur über die Bibel, sondern auch direkt, wenn wir mit ihm alleine sind. Wir sollten gute Fragen stellen bei Gott und bei unseren Geschwistern. Und wir sollten uns dazusetzen, wenn über ihn gesprochen wird. Und da Jesus, als er 12 war, das auch noch nicht so ganz alleine machen konnte und auch unsere Kinder das auch noch nicht so ganz alleine machen können, ist das wichtig, dass wir sie dabei unterstützen. Dass wir sie dahin bringen. Die Bibelstelle, die eigentlich bei keiner Veranstaltung, wo irgendwelche Kinder gesegnet werden, fehlen darf, ist ja die, dass irgendwann auch mal Kinder zu Jesus gebracht wurden. Und die Eltern wollten dann gerne, dass der Herr sie segnet. Und für die, die die Bibelstelle nicht so gut kennen, möchte ich sie gerne auch noch einmal vorlesen. Damals wollten einige Leute ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er ihnen die Hände auflege und für sie betete. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Und da sagte Jesus, lasst doch die Kinder, hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Dann legte er den Kindern segnend die Hände auf und zog von dort weiter. Auch hier denkt man immer so ein bisschen, so der Bibelleser weiß ja mehr, wir wissen ja alle schon so ein bisschen, wie der Herr so drauf ist und können uns das so gar nicht vorstellen, dass die Jünger das immer so alles falsch verstanden haben und immer alles so, ja, so nicht so richtig machen. Da kommen Eltern, wollen, ach, kann der Herr nicht mal die Hände auflegen und die Jünger sicher auch im guten Glauben denken, ach komm, der ist eh so viel beschäftigt und hat eh so wenig geschlafen und auch kaum noch gegessen heute, lass dem mal in Ruhe, den Herr, der hat echt wichtige Dinge zu tun, es geht, wie man munkelt, um die Rettung der Welt. So, und schicken sie weg im guten Glauben. Aber der Herr tadelt sie und fährt sie an, was ja ein starkes Wort ist. Er fährt sie an und sagt, hindert die Kinder nicht, lasst die Kinder doch, hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Und wir denken ja, okay, das könnte uns nicht mal passieren, wir würden ja kein Kind behindern, also da würde sich jetzt keiner sich am Eingang hinstellen und sagen, hey du, mit den Kindern kannst du draußen bleiben, so, ne, das ist so noch nichts für Jesus und so, ne. Das würde sicher keiner machen. Aber auch bei uns ist das echt ein wichtiges Ding, dass wir unsere Kinder vielleicht nicht so aktiv, so wie die Jünger, behindern. Unsere Kinder, Aber irgendwie doch tun wir das doch manchmal. Und wenn du Kinder hast, bist du dafür verantwortlich, dass du sie unterstützt dabei, zu Jesus zu kommen. Dass du sie nicht daran hinderst. Und wenn du einfach nichts tust, dann hinderst du sie daran. Nichts tun, manchmal sagen, ja, ich habe doch nichts gemacht. Ja, vielleicht ist das manchmal das Problem. Nichts zu tun. Sie dabei zu unterstützen, zu Jesus zu kommen. Ist ja so, 2018 können wir, also wenn man nicht gerade in der absoluten Nachbarschaft wohnt, ja noch nicht mal alleine kommen. Fahr sie hin. Für die Kinder ist es genauso hier ein Ort, wo sie auch hier zu Hause sind. Wenn sie lange nicht da waren, dann ist das für sie auch schwer, hier wieder reinzufinden. Auch die Kontakte, die sie hier knüpfen, die bilden sich bei dem einen oder anderen Kind auch echt langsam und brauchen Zeit. Sie dabei zu unterstützen, bei Jesus zu sein, von Jesus etwas mitzubekommen, gerade in dem Alter, wo so viel Offenheit dafür ist. Behindere sie nicht daran. Versuch sie dabei zu unterstützen, auch in all den Bereichen. Gemeinde ist ja nur ein Teil davon, aber auch ein wichtiger Teil davon. Ja, vielleicht beim nächsten Mal mehr dazu, was wir auch dazu tun können, unsere Kinder nicht dazu behindern, zu Jesus zu kommen. Ich möchte gerne einmal noch die Lobpreise jetzt nach vorne bitten und möchte gerne auch euch einmal noch segnen und noch beten am Schluss. Aber ihr könnt schon gerne mal nach vorne kommen. Und ja, ihr anderen, steht doch einmal auf, wenn ihr könnt und möchtet. Ich würde gerne euch einmal noch segnen. Jesus, ich finde es total schade, dass irgendwie nur dieser eine Abschnitt von dir als Zwölfjähriger in der Bibel steht. Aber wir haben gelesen, dass du mit 12 Jahren schon genau wusstest, wer du bist. Dass du ein Kind Gottes bist und dass Gott dein Papa ist. Und wir lesen davon, dass du schon wusstest, dass du in dem sein musst, was deines Vaters ist. Im Geschäft deines Vaters, dass du das, die Dinge tun musst. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir das auch tun und dass wir das ganz tief in uns wissen. Und ich bitte dich für all die Erwachsenen unter uns, die immer noch solche Defizite haben, wo das nie richtig klar war, wo immer so viel Kritik über dem Einzelnen geschwebt hat, so viele negative Worte und wo die Positiven irgendwie da drin untergegangen sind. Ich bitte dich darum, dass jeder von uns das einigermaßen auf die Kette kriegt, in seinem Herzen, dass dieses Betriebssystem läuft, dass wir deine Kinder sind und dass bei allen Problemen und Stürmen, dass wir das wissen und dass uns das durchträgt, so wie es dich durchgetragen hat. Amen.